Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Trending Topics und Tech in Nature. Mein Name ist Florian Koch. Seit mehr als einer Woche findet bereits die globale Klimakonferenz COP26 im schottischen Glasgow statt. Renate Christ ist Klimadiplomatie-Expertin, ehemalige Leiterin des UNO-Sekretariats des Weltklimarats und derzeit vor Ort in Schottland. Liebe Frau Christ, schön, Sie heute begrüßen zu dürfen. Sie befinden sich ja im Moment direkt auf der COP26. Wie ist die Atmosphäre bisher?
Naja, es ist eigentlich relativ positiv, muss ich sagen. Es hat sich vorige Woche eigentlich sehr viel getan. Also ich habe am Vormittag gerade teilgenommen am Stocktaking Plenary vom COP-Präsidenten. Und es ist also an den formalen Punkten ist relativ guter Fortschritt erzielt worden. Aber es sind natürlich noch ganz wichtige Fragen offen, die jetzt also in dieser Woche von den Ministern verhandelt werden müssen. Und dazu gehört zum Beispiel also der internationale Emissionshandel, dass man hier also wirklich zu Reduktionen der Emissionen kommt und dass nicht also die Emissionsreduktionen sozusagen von einem Land zum anderen hin und her geschoben werden und sich nichts vermindert. Dann gibt es also verbunden damit, dass man eben von jeder Transaktion bei dem Emissionshandel einen gewissen Teil in den Adaptation Fund, also in den Fund der Entwicklungsländer unterstützt für Anpassungsmaßnahmen. Also das ist noch eine damit verbundene offene Frage. Dann gibt es natürlich, weil wir schon dabei sind, also Adaptation Fund, das ist die große Frage der Finanzierung, wie man also wirklich zu einer glaubwürdigen, auch langfristigen Finanzierung kommen kann. Und einige natürlich Loss und Damage, also Verluste und Schäden. Hier sind auch noch einige Fragen offen und einige Fragen zur Transparenz, wie man über die nationalen Beiträge, die ja in Paris verlangt worden sind, wie man darüber berichtet und wie man eben auch dann nachvollziehen kann, ob da wirklich was passiert ist sozusagen. Das sind irgendwie die offenen Fragen, also der Emissionshandel, die Transparenz, Verluste und Schäden und Anpassungsmaßnahmen, wie man die unterstützen kann und die Finanzierung grundsätzlich. Was aber sehr viel passiert ist, vorige Woche war sozusagen auf einer anderen, nicht formellen Ebene, aber was man so zusammenfasst als Climate Action Aktivitäten. Und hier hat sich einiges getan. Also wenn ich nur denke, also die Deklaration über den Schutz der Wälder, dann gab es eine Deklaration von einer großen Gruppe von Ländern über nachhaltige Landwirtschaft, über nachhaltige Lebensmittelproduktion. Es gab eine Deklaration, also eine Selbstverpflichtung sozusagen von der Tourismusindustrie. Im Sport gab es was. Es gab also von Finanzierungsinstitutionen Zusagen. Und ich glaube, das Ganze darf man nicht unterschätzen, denn wenn in derartigen Bereichen sozusagen im Sektor was passiert, dann ist es oft wahrscheinlich noch wichtiger als sozusagen Erklärungen am Papier. Denn die gehen dann wirklich, also die machen dann, also ergreifen dann wirklich Maßnahmen und vor allem sind sie sozusagen untereinander dann eben verbunden und lernen voneinander. Ja, das ist einmal so mein grundsätzlicher Eindruck.
Vielen Dank. Ja, Sie haben ja gerade schon angesprochen, sehr viele Zusagen wurden gemacht. Man hat es ja auch in den Medien eigentlich mitbekommen, die ganzen Initiativen, wie Sie schon angesprochen haben, zur Entwaldung, aber auch Kohleausstieg und so weiter. Ich meine, so Zusagen an sich sind jetzt auf der Klimakonferenz wahrscheinlich nichts allzu Neues. Also wie ernst zu nehmen sind diese Einigungen eigentlich so wirklich? Also ist damit schon das, zum Beispiel das Kohle, der beim Kohleausstieg, ist der damit schon besiegelt?
Also beim Kohleausstieg, da bin ich nach wie vor unzufrieden, denn der geht mir einfach nicht schnell genug. Da sollte man wirklich aufs Tempo drücken, und zwar in allen Ländern, die also noch Kohle verwenden. Und es wird, wie Sie sagen, es wird also jahrelang schon darüber diskutiert. Und wie gesagt, also da müsste man wirklich einen klaren Schritt jetzt machen. Positive Signale waren von voriger Woche, dass zum Beispiel auch Indien jetzt ein Klimaneutralitätsziel vorgestellt hat. Ich meine, gut, man kann sagen, ja, 2070 ist etwas zu spät, aber es ist, dass überhaupt dieses Ziel jetzt im nationalen, in der nationalen Politik fixiert wird, finde ich persönlich einen sehr großen Fortschritt. Auch China hat das ja gemacht im Jahr 2060. Also, dass die großen Entwicklungsländer eben auch sich ganz klar auf Klimaneutralität festgelegt haben, das finde ich schon einen Schritt, den man nicht unterschätzen sollte. Mhm.
Jetzt gerade, Sie haben auch China schon angesprochen, also einer der größten Emittenten ja weltweit. Selber sind die aber jetzt nicht, also der Präsident ist persönlich nicht vor Ort. Auch bei Russland ist das der Fall. Kann man das so ein bisschen auch trotzdem als Boykott gegen den Klimaschutz so ein bisschen verstehen?
Also Boykott mit Russland, muss ich sagen, habe ich mich persönlich nicht so beschäftigt, was im Moment da passiert. Also wie gesagt, ich habe Indien und China verfolgt und nachdem ich seit Jahrzehnten ja in den Verhandlungen bin, finde ich das einfach einen großartigen Fortschritt. Zu Russland möchte ich nicht sagen, weil ich mich damit einfach zu wenig beschäftigt habe. Mhm.
Und jetzt gerade bei der Waldschutzinitiative war ja auch gerade Brasilien sogar dabei, die ja eben vor allem dafür kritisiert werden, den Amazonas-Regenwald massiv abzuholzen. Dabei ist ja auch aber nur der Vertreter da, der Bolsonaro ist jetzt selber nicht auf der Konferenz. Kann man das sagen, der Vertreter, also das ist ja glaube ich der Umweltminister, steht der mehr für Klimaschutz ein oder ist das Ganze eigentlich so ein bisschen so ein Prestige-Ding und Hauptsache es ist jemand da sozusagen? Wie schätzen Sie das jetzt bei Brasilien ein?
Naja, Brasilien ist ein sehr großes Land mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Interessen und Interessensgruppen und ich habe also mit einigen brasilianischen Delegierten gesprochen und es kommt einfach dort eben auch von der Zivilgesellschaft, von Umweltschutzgruppen und so, gibt es eben Druck auf die offizielle Position der Regierung, dass man eben da beim Waldschutz und bei dem Schutz der indigenen Völker einfach säumig ist und dass man da einfach mehr machen kann. Also da gibt es schon im Land einfach eine Dynamik, die eben so eine Deklaration eben auch unterstützt. Mhm.
Jetzt gerade so man sagt ja immer, die erste Woche ist erstmal viel zu diese Arbeitsgruppen, jetzt ist die zweite Woche angebrochen. Also mit welchen Meilensteinen kann man denn noch so rechnen die nächsten Tage jetzt? Oder was haben Sie für Erwartungen jetzt an diese Woche?
Naja, es kommt eben, es sind diese offenen Fragen, also die ich zuerst erwähnt habe, diese vier großen Bereiche, die natürlich auch irgendwie zusammenhängen. Und dann, was ich mir eben auch noch wünschen würde, es gibt immer diese sozusagen sektorspezifischen Entscheidungen, aber dann gibt es die Cover Decision, also sozusagen die erste Seite der Abschlusserklärung. Und da würde ich mir schon wünschen, dass ganz klar das 1,5-Grad-Ziel darin verankert wird, dass die dafür geforderte Emissionsreduktion von -45% bis 2030 darin verankert wird. Und die Netto-Null-Emissionen darin verankert werden, also dass da wirklich von der COP in der sozusagen wichtigsten Entscheidung, also dass hier da wirklich ein ganz, ganz klares Bekenntnis kommt, damit man dann nicht sagt, naja, das ist halt irgendwie freiwillig oder so, sondern dass das wirklich formell verabschiedet wird. Also das würde ich mir sehr wohl wünschen und dann natürlich ganz klare, strikte Regeln für den Emissionshandel, damit es wirklich zu einer Emissionsreduktion führt und natürlich das notwendige Geld und die Unterstützung also für die Entwicklungsländer, dass die auch wirklich ihre Maßnahmen durchsetzen können. Das sind so ist meine wichtigste Wunschliste.
Sie haben es gerade schon angesprochen, so die und auch vorher schon die großen Punkte, also gerade eben mit Klimafinanzierung und Co. Also jetzt laut Klimaministerin Gewessler ist auch einer der großen Punkte dieses Jahr die einheitliche Berichterstattung beim CO2, beim CO2-Tracking sozusagen. Gibt es da auch schon Fortschritte? Weil aus Sicht der Klimaministerin ist es so ein Punkt, der eigentlich schon längst ausdiskutiert sein sollte, aber doch immer noch im Raum steht. Also wo stehen wir da denn eigentlich?
Ja, da sind angeblich Fortschritte erzielt worden, aber es sind noch einige Punkte offen, was dieses, also Enhanced Transparency Framework, sagt man dazu, also was das betrifft. Da sind noch einige Punkte offen und die sollen eben auch diese Woche noch zuerst von den Fachdelegierten weiter geklärt werden, aber dann zum Schluss eben auf Ministerebene ausverhandelt werden. Das ist einer von den offenen Punkten, ja.
Sehen Sie mehr Einsatz der Länder dieses Jahr im Vergleich zu vorherigen Jahren, also bei Ambitionen zum Beispiel?
Ja, auf alle Fälle. Also wie gesagt, eben China, Indien, aber auch viele andere Staaten. Also ich sehe schon einen gewissen Fortschritt und eine gewisse sozusagen ein Anerkennen der Dringlichkeit. Also es ist natürlich noch immer nicht genug und vor allem also von schönen Worten und schönen Erklärungen und schönen Plänen werden die Emissionen nicht weniger. Es geht jetzt einfach darum, dass man halt die Ärmel aufkrempelt und auch wirklich in jedem Land also einen klaren jährlichen Plan hat, wo man sagt, okay, das alles brauchen wir, um eben zum Beispiel global die -45% bis 2030 zu erreichen und das Netto-Null bis Mitte des Jahrhunderts. Aber wie gesagt, von schönen Worten werden die Emissionen notwendigerweise nicht reduziert, sondern es kommt jetzt wirklich darauf an, wann die Minister und die Staatschefs wieder zu Hause sind, dass man sagt, gut, und jetzt wird CO2-Preis und Maßnahmen und rechtliche Rahmenbedingungen und Infrastrukturmaßnahmen, das muss jetzt einfach in Angriff genommen werden. Und verschiedene Dinge brauchen eben einige Jahre Zeit. Und jetzt haben wir 2021, also so viel Zeit ist nicht mehr bis 2030. Ne? Also ich glaube, die Dringlichkeit kommt durch, aber ja, es muss sich manifestieren in Handlungen und da würde ich eben auch sagen, Österreich muss da halt auch sich sehr, sehr anstrengen, denn wir haben halt in den letzten 30 Jahren bekanntlicherweise, außer jetzt Covid-bedingt, aber sonst bekanntlich keine CO2-Reduktion erreicht und wir müssen eben auch ganz, ganz klar die Maßnahmen setzen im Verkehr, in der Industrie, in der Energie, um eben die Emissionen zu reduzieren. Und zwar nicht in 5 Jahren und nicht in 3 Jahren, sondern jetzt beginnen.
Ja, gut, dass Sie eben auch schon Österreich ansprechen. Jetzt der Bundeskanzler Schallenberg war ja letzte Woche da. Jetzt ist die Gewessler angereist. Wie bewerten Sie insgesamt das österreichische Auftreten bei der COP26?
Habe ich jetzt nicht direkt beobachtet und vor allem, also es gibt ja in dem Sinn kein österreichisches Auftreten, denn die EU verhandelt ja immer als eine Gruppe. Das heißt, es wird also die Statement, die Position wird vorverhandelt unter den 27. Und dann spricht eben ein Delegierter, wird präsentiert dann die Position der EU und 27 Mitgliedstaaten. Und insofern gibt es da vielleicht innerhalb der EU-Koordination gewisse Positionen, aber nachdem ich nicht in der Regierungsdelegation bin, entzieht sich das meiner Kenntnis.
Mhm. Jetzt gerade viel, also mediales Aufsehen hat ja auch erregt, so gerade die Reden von den Inselstaaten zum Beispiel. Ja. Egal, ob das jetzt Palau war oder andere Inselstaaten. Haben Sie so das Gefühl, dass die so mehr Gehör finden dieses Jahr? Also da gab es ja auch einige enthusiastische Reden und so weiter. Haben Sie das Gefühl, dass die Anliegen von diesen kleinen Inselstaaten wirklich Gehör finden jetzt bei der Konferenz? Oder geht sowas unter im großen Ganzen?
Naja, die kleinen Inselstaaten haben eigentlich seit 30 Jahren schon dadurch, dass sie sich ja klar als AOSIS konstituiert und koordiniert haben, haben die eigentlich schon ein relativ starkes Gewicht und manchmal kommt das medial besser rüber, manchmal weniger, aber AOSIS war immer schon eine Kraft, die man nicht übersehen konnte. aber es formieren sich jetzt auch andere Staaten, die also sehr verwundbar sind. Zum Beispiel, also ich bin persönlich involviert in Institut, was nachhaltige Entwicklung und wissenschaftliche Forschung im Himalaya-Gebiet unterstützt. Und die spüren das natürlich auch ganz, ganz massiv von den Gletschern, von den Gletscherseeüberflutungen, von veränderten Niederschlagsbedingungen und so weiter. Und die sind jetzt auch dabei, dass sie sagen, gut, also wir Gebirgsstaaten, wir sind eigentlich auch sehr verwundbar und die wollen sich eben auch jetzt da irgendwie organisieren und gehört werden. Also das ist jetzt nur ein Beispiel aus meiner ganz persönlichen Perspektive, weil ich eben da persönlich involviert bin. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man eben die speziellen Situationen von verwundbaren Ländern wie in Subsahara-Afrika, wie die Inselstaaten, wie eben Gebirgsregionen, wie in der Arktis, dass die eben wirklich Gehör finden. Und wie gesagt, AOSIS hat sich sehr früh sehr gut organisiert und haben immer schon also eine starke Stimme.
Mhm. Jetzt gerade die letzten Wochen, Monate, also da kamen ja immer wieder dann Berichte raus, entweder von der UNEP oder was auch immer, also jede Menge im Vorfeld jetzt von der COP, die einfach gesagt haben, ja, eigentlich die Welt ist gerade auf dem Pfad 2,7 Grad. Und Sie haben es ja gerade vorher auch schon betont, aber vielleicht trotzdem nochmal wiederholt die Frage, reicht die Geschwindigkeit beim Klimaschutz im Moment aus?
Naja, wir haben vor den neuen nationalen Beiträgen, also der letzte Bericht 2020 von UNEP, dieser Emission Gap Report, da ist davon ausgegangen, dass man auf Pfad Richtung 3,2 ist. Jetzt ist schon eine gewisse Verbesserung auf 2,7. Die Internationale Energieagentur hat ja dann versucht auszurechnen, was wäre der Pfad, wenn wirklich alle Länder, die Klimaneutralität versprochen haben, wenn die das wirklich am direktesten Weg einhalten. Und die kommen auf ein eher optimistisches Szenario, dass man sagt, ja, man könnte sogar also 1,8 noch erreichen, wenn wirklich alle sofort beginnen zu reduzieren und sofort ihren Fahrplan Richtung Netto Null einschlagen. Das heißt, es gibt eine positive Entwicklung, aber ich habe schon unlängst einmal gesagt, das Ziel haben wir festgelegt in Paris. Jetzt haben die Länder ihre Fahrpläne vorgelegt und wir müssen jetzt aufs Tempo drücken und vor allem also auch schauen, dass nicht irgendwo ein Zug halt Verspätung hat oder vielleicht sogar entgleist, ne? Sondern wir müssen da wirklich den Druck ständig noch aufrechterhalten, damit eben wirklich jetzt was passiert und nicht nur wunderschöne Worte. Ne?
Ja, Sie sagen es ganz richtig und man sagt ja auch immer so, das nächste Jahrzehnt ist da ziemlich entscheidend fürs Weltklima und auch die Klimakonferenz jetzt wird als eine der wichtigsten überhaupt bezeichnet. Vielleicht nochmal abschließend, kann die Konferenz den Erwartungen gerecht werden oder werden wieder einige Einigungen verfehlt und nicht gemacht und man geht dann doch wieder mit Unkonkretem eigentlich aus dieser Konferenz raus?
Naja, ich würde sagen, aus meiner Sicht ist wichtig, diese vorher erwähnte Cover Decision, dass man da wirklich 1,5 minus 45 und netto Null, dass das wirklich festgeschrieben wird. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man eben ein Emissionshandelssystem hat, das wirklich wasserdicht ist und wo man eben nicht ja, einfach nur die Emissionen hin und her schiebt und da doppelt verbucht oder sonst was. Also, dass das wirklich ein robustes System ist. Das sind für mich Kriterien für einen Erfolg. Aber was wirklich der Erfolg der Klimapolitik ist, ist das, was nächste Woche am Montag passiert. Welche Maßnahmen da in allen Ländern, die eben jetzt dann nach Hause reisen, was da wirklich ja, an Implementation und an politischen Maßnahmen und an rechtlichen und finanziellen Maßnahmen, was da wirklich passiert, daran wird man den Erfolg messen können.
Mhm. Ja, also es hört sich so an, als würde es auch über die COP hinaus noch spannend werden und es wird sich zeigen, ob die COP26 jetzt halten kann, was sie verspricht. Liebe Frau Christ, ich danke Ihnen für das interessante Gespräch und wünsche Ihnen noch einen guten Aufenthalt in Glasgow.
Ja, danke Ihnen und ja, alles Gute nach Wien.
Liebe HörerInnen, vielen Dank fürs Zuhören. Hört gerne das nächste Mal wieder rein. Bis zum nächsten Mal.